Aufstehen für Menschlichkeit. Zivilcourage gegen Antisemitismus in der NS-Zeit und heute. Das ist in der folgenden Stunde unser Thema. Bereits am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen zum 76. Mal. Dies war der Anlass für Corona-bedingt Online-Gedenkveranstaltungen in vielen Ländern und an vielen Orten, auch in Auschwitz selbst und auch hier in Freiburg. In der heutigen Forumsendung stehen nicht so sehr die grausamen Geschehnisse im Konzentrationslager in Auschwitz im Mittelpunkt. Vielmehr geht es uns heute um die Frage der Zivilcourage im Alltag, um das Aufstehen für Menschlichkeit gegen Antisemitismus und Rassismus. Wie schafften es einzelne Menschen, trotz lebensgefährlicher Bedrohung durch die Nazis damals, ihren jüdischen Mitbürgern, Nazi-Gegnern und Verfolgten zu helfen? Und wie kann es heute gelingen, gegen Antisemitismus und Rassismus einzuschreiten? Wir haben Aussagen und Einschätzungen unterschiedlicher Personen zusammengestellt, die, so hoffen wir, zum Nachdenken anregen. Zu den Personen, die im Folgenden zu Wort kommen, gehören Anita Lasker-Wallfisch, die in Auschwitz im sogenannten Mädchenorchester spielte und den Holocaust überlebte. Weiter werden wir Teilnehmende an der Gedenkveranstaltung im Freiburger Theater hören, darunter Schüler und Schülerinnen des United World College Freiburg, den Freiburger Bürgermeister Ulrich von Kirchbach, die Historikerin Christina Eckert, Beatrix Kirchhofer vom Freundeskreis Freiburg Tel Aviv-Jaffo und Naomi Bennett vom Bund jüdischer Studierender Baden. Im virtuellen Studio ist Traudel Günnel. Wir beginnen mit Eric Bibb, Bluessänger aus den USA, der schon länger in Schweden lebt. Er befasste sich intensiv mit dem Blues aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Hier ist Eric Bibb mit Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down. Anita Lasker-Wallfisch, geboren am 17. Juli 1925 in Breslau, ist eine deutsch-britische Cellistin und eine der letzten bekannten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz. 1942 wurden die Eltern deportiert und ermordet. Die zwei jüngsten Töchter, eine war Anita, kamen in ein Waisenhaus und mussten Zwangsarbeit in einer Papierfabrik leisten. Die zwei jungen Mädchen versuchten mit Hilfe eigenhändig gefälschter Pässe nach Frankreich zu entkommen, wurden aber schon am Bahnhof verhaftet und am 5. Juni 1943 wegen Urkundenfälschung zu Zuchthausstrafen verurteilt. Anita wurde im Dezember 1943 nach Auschwitz deportiert. Als verurteilte Kriminelle war sie ein Karteihäftling, wurde mit einem Gefangenentransport in das Lager gebracht und entging so der bei Sammeltransporten mit Juden üblichen Massenselektion, bei der die meisten sofort in die Gaskammern geschickt und dort ermordet wurden. Unmittelbar nach ihrer Ankunft wurde im Lager bekannt, dass sie Cello spielen konnte. Man gab ihr ein mit nur 3 Saiten bestücktes Instrument und ließ sie im Häftlingsorchester mitspielen. Nach ihrer Befreiung gab sie zu Protokoll, Zitat, als 1944 Tausende von ungarischen Juden in das Lager gebracht wurden und aufgereiht standen, um in die Gaskammern geführt zu werden, mussten wir auch diesen Unglücklichen etwas vorspielen. Im November 1944 wurde sie und ihre Schwester ins Konzentrationslager Bergen-Belsen transportiert. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Anita Lasker-Wallfisch gelang es, zunächst nach Belgien und 1946 nach Großbritannien auszuwandern. Sie wurde Mitbegründerin des Londoner English Chamber Orchestra und spielte dort bis um die Jahrtausendwende als Cellistin. Im Januar 2018 hielt Anita Lasker-Wallfisch eine Rede im Deutschen Bundestag zum Thema Antisemitismus und im September 2019 wurde sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihren Einsatz gegen Judenhass und Ausgrenzung mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. Dieses Jahr, zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz am 27. Januar, war Anita Lasker-Wallfisch online bei der zentralen Gedenkfeier zugeschaltet. Und das sagte sie.
With the approach of the Russian army, we were moved in a westerly direction to Bergen-Belsen. Miraculously, I survived there until the liberation by the British army.
Mit dem Näherkommen der russischen Armee wurden wir nach Westen verlegt, nach Bergen-Belsen. Überraschenderweise überlebte ich dort bis zur Befreiung durch die britische Armee.
When my sister and I finally arrived in England, we thought naively that we will tell the world what has been happening and that will be the end of senseless murder, xenophobia and anti-Semitism. We were wrong.
Als meine Schwester und ich schließlich in England ankamen, dachten wir völlig naiv, dass wir der ganzen Welt davon berichten, was passiert ist und dass das das Ende sein würde von sinnlosen Morden, Xenophobie und Antisemitismus. Wir haben uns geirrt. Niemand fragte uns irgendetwas, als wir wieder auftauchten. Und jetzt müssen wir sogar Zeugen sein von Versuchen, das zu diskreditieren, was an Orten wie Auschwitz und so vielen anderen passiert ist. Ich appelliere an euch, ihr, die Menschen aus Generationen nach den Ereignissen damals, lasst uns nicht hängen. Erlaubt nicht, dass die Erinnerung verdreht und vergiftet wird von den hässlichen Versuchen der Xenophobie und des Antisemitismus. Informiert euch selbst über die Geschichte der Menschen, die verurteilt wurden zur Erniedrigung und letztlich zum Tode. Diese Leute waren einfach nur Menschen, menschliche Wesen, ehe sie klassifiziert wurden nach ethnischer Herkunft, Nationalitäten oder Religionen. Indem wir leugnen, was geschehen ist und uns selbst mit Hass vergiften, ermorden wir diese Opfer ein zweites Mal. Wir müssen dagegen kämpfen, dass sich Geschichte wiederholt. Wir müssen die Millionen, die hier ermordet wurden, ehren, unsere Furcht gegenüber dem, was wir nicht wissen, besiegen. Wir müssen Brücken bauen, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen unsere Differenzen wertschätzen, denn in Wirklichkeit verbindet uns viel mehr, als uns trennt. Heute müssen wir uns mit einer neuen Herausforderung auseinandersetzen. Eine Herausforderung, die keinen Respekt zeigt gegenüber ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religion. Ein unsichtbarer Feind, ein Virus ohne Preisschild für menschliches Leben. Lasst uns heute unseren Mitmenschen Ehre erweisen, die hier in Auschwitz zum Tode verurteilt wurden. Und nie, nie, niemals vergesst, was hier geschah. Anita Lasker-Walfisch, Holocaust-Überlebende am 27. Januar 2021 bei der Gedenkfeier für die Opfer von Auschwitz. Buffy Sainte-Marie, Universal Soldier, Forum auf pH 88,4 Uni FM, heute mit einer Sendung zum Thema Aufstehen für Menschlichkeit, Zivilcourage gegen Antisemitismus in der NS-Zeit und heute. Dies war auch das Thema der Online-Veranstaltung am 27. Januar im Freiburger Theater. Zur Begrüßung umreist Ulrich von Kirchbach, erster Bürgermeister der Stadt Freiburg, um was es geht.
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Seit 1996 ist dieses Datum der offizielle deutsche Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus. Wir gedenken all derer, die in der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden. Bei dieser Gedenkveranstaltung wird seit vielen Jahren entweder auf ein bestimmtes Thema fokussiert oder eine Opfergruppe in den Mittelpunkt gestellt. In diesem Jahr wurde das Thema Aufstehen vor Menschlichkeit, Zivilcourage gegen Antisemitismus in der NS-Zeit und heute gewählt. Im Namen der Stadt Freiburg und aller mitveranstaltenden Institutionen und Vereine heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, die zum ersten Mal als Livestream aus unserem Theater Freiburg stattfindet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kreis der Mitveranstalter hat dieses Jahr ein schwieriges und zugleich auch bestürzend aktuelles Thema ausgesucht. Unter dem Titel Aufstehen vor Menschlichkeit sollen Beispiele der Zivilcourage in der NS-Zeit und heute vorgestellt werden, Beispiele, die Mut machen sollen, Partei zu ergreifen und antisemitische Reden oder Verhalten abzuwehren. Es soll aber auch über Ursachen und Formen des zunehmenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft diskutiert werden. Alltäglicher Antisemitismus ist leider auch in Freiburg zu finden. Ich erinnere nur an den Übergriff im November 2019, als einem jüdischen jungen Mann in einem Fitnessstudio die Kippa vom Kopf gerissen wurde und alle Umstehenden einfach nur zusahen. Das war das Gegenteil von couragiertem Eingreifen. Im ersten Teil der Veranstaltung werden uns in einem Film Beispiele für couragiertes Handeln in der NS-Zeit nahegebracht. Ganz bewusst stehen dabei nicht die Biografien von so bekannten und für Freiburg wichtigen Persönlichkeiten wie Gertrud Luckner, die von der israelitischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt wurde, im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler des United World College Robert Bosch, die diesen Film drehten, stellen uns Menschen vor, deren Angehörige oder sie selbst mutig gehandelt und Widerstand gegen das NS-Regime leisteten oder die dank mutiger Menschen vor Verfolgung und Vernichtung gerettet wurden.
Soweit Ulrich von Kirchbach, erster Bürgermeister der Stadt Freiburg am 27. Januar im Freiburger Theater. Wir hören jetzt zwei Tonausschnitte des vom Bürgermeister angesprochenen Films. Die Texte wurden zusammengestellt von Marlies und Andreas Meckel, die als HistorikerInnen sich intensiv mit der Thematik beschäftigen und in Freiburg auch das Stolperstein-Projekt verantworten. Stolpersteine, diese kleinen quadratischen, in Fußwegen eingelassenen Messingplatten vor vielen Häusern. Sie erinnern an das Schicksal der einst in diesen Häusern lebenden Juden und Jüdinnen. Jetzt aber zum Vortrag der Schülerinnen des United World College.
Ich heiße Else Behren-Rosenfeld. Schon unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nazis Anfang 1933 begann die Diskriminierung und Ausgrenzung für uns Juden und damit für mich und meinen Mann die Berufsverbote. Wir haben uns in Bayern auf dem Land durchschlagen müssen. Unsere beiden Kinder konnten im April 1939 nach England in Sicherheit gebracht werden. Mein Mann erhielt gerade noch rechtzeitig ein Visum dorthin, während mich meines durch den Kriegsausbruch nicht mehr erreichte. Ich musste zurückbleiben. Ich habe mich dann in der jüdischen Gemeinde in München engagiert und die ersten Deportationen dort hautnah miterlebt. Schrecklich. Als es für mich hochgefährlich wurde, bin ich untergetaucht. Ein halbes Jahr lang habe ich illegal in Berlin gelebt. Freunde haben dann dafür gesorgt, dass ich ab Juni 1943 in Freiburg einen Unterschlupf fand. Die Familie Goldschlag hat mich herzlich aufgenommen. Edmund Goldschlag, ein mutiger Mann, der im Verlagswesen tätig war, hat damit ein hohes Risiko für alle Beteiligten auf sich genommen. Nach dem Krieg hat er die Süddeutsche Zeitung in München mitgegründet. Ich habe bei den Goldschlags es gut gehabt. Etwas Angst und Kopfzerbrechen machte mir nur die Anwesenheit ihres 13-jährigen Sohnes Rolf in der Wohnung. Zu oft habe ich davon gehört, wie Kinder absichtslos oder auch gewollt Untergetauchtete in der Hand hatten. Und so fragte ich meinen Gastgeber Edmund, Spitzname Wackes, gleich am ersten Abend. Trauen Sie einem Kind nicht gar nicht zu viel zu? Belasten Sie ihn nicht zu sehr? Daraufhin der Wackes, gewiss ist es eine starke Belastung für ihn, ich kann sie ihm nicht ersparen. Er ist sich überaus unsere politische Einstellung völlig im Klaren und teilt sie. Er ist unbedingt zuverlässig. Und da er uns liebt und vertraut, glaubt er uns eben mehr als den Lehrern und Hitler-Jugendführern. Wenn in den Familien zwischen Eltern und Kindern alles so ist, wie es sein sollte, und die Eltern sich in ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber so weit bewusst sind, dass sie mit ihnen die wichtigen politischen Fragen besprechen würden, so schreckliche Fälle von Verrat und Kindern an Eltern kaum vorkommen. Ich war beruhigt und verlebte ein Dreivierteljahr in relativer Sicherheit bei dieser großartigen Familie. Doch dann wurde ich schließlich von einer Hausbewohnerin bei der Polizei denunziert. Sie solle mich doch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zwar konnte Wackes im Gespräch mit einer hilfsbereiten Polizistin auf der Wache die Angelegenheiten abbiegen, doch meines Bleibens war ich nun nicht länger sicher. Mit Hilfe von Fluchthelfern konnte ich in die Schweiz flüchten. So erreichte ich in den letzten Apriltagen 1944 den rettenden Schweizer Boden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich hatte mir durch einen schlimmen Sturz von einer Mauer in der Dunkelheit zum Schluss noch ein Bein gebrochen und verbrachte die nächsten 3 Monate im Kantonsspital im schweizerischen Schaffhausen.
Ich heiße Heinz Bollinger. Zusammen mit meinem Bruder Willi bin ich in Saarbrücken aufgewachsen. Dort war ich zusammen mit ihm in der katholischen Jugendorganisation Neudeutschland. Die war gegen die Nazis eingestellt. 1936 ist sie verboten worden. Von 1938 an studierte ich Philosophie in Freiburg. Dort hatte ich Freunde, welche die nationalsozialistische Terrorherrschaft genauso ablehnten wie ich. Über die Organisation Neudeutschland hatten mein Bruder und ich bereits früher Willi Graf kennengelernt. Er gehörte zum inneren Kern der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Ende 1942 haben mein Bruder Willi und ich uns entschlossen, der Weißen Rose beizutreten. Mein Bruder hat in Saarbrücken schon begonnen, das neueste Flugblatt zu vervielfältigen und im Geheimen zu verteilen. Willi Graf hat es uns bei einem Treffen im Januar 1943 gegeben. Für mich war es zu früh, weil ich dachte, die Deutschen müssten erst noch mehr unter dem Krieg leiden als bis dahin. Auch hatte mir mein früherer Hochschullehrer Max Müller von solchen Aktionen abgeraten. Trotzdem habe ich zwei Freunde mobilisiert und wir haben im Löwen in der Herrenstraße darüber gesprochen, wie die Flugblätter am besten unter das Volk gebracht werden könnten. Doch bevor es dazu kommen konnte, erhielt ich die schockierende Nachricht, dass die Weiße Rose aufgeflogen war. Bekannte von mir hatten einen verbotenen Feindsender abgehört und erfahren, dass am 18. Februar 1943 Mitglieder der Weißen Rose verhaftet worden sind. Nun wurde es eng für mich und tatsächlich fragten fast zwei Wochen später zwei Männer von der Gestapo nach mir. Meine Zimmerwirtin hatte die Situation erkannt und sagte, ich sei schon zur Universität unterwegs. Dann kam sie zu mir in die Mansarde und informierte mich. Sie rettete so mein Leben, denn ich konnte eine Pistole und ein verstecktes Vervielfältigungsgerät verschwinden lassen und auch einige meiner Freunde warnen. Einer von ihnen, Helmut Bauer, war am gleichen Morgen bereits verhaftet worden. Am Abend geschah das auch mit mir. Ich hatte schreckliche Wochen vor mir und mit meinem Leben schon abgeschlossen. Doch Willi Graf, der später hingerichtet wurde, gelang es in seinem Verhör, uns Freiburger und auch meinen Bruder Willi zu entlasten. So kamen mein Freund Helmut Bauer und ich mit einer 7-jährigen Zuchthausstrafe davon, weil wir die hochverräterischen Unternehmungen nicht angezeigt hätten. Wir wurden ganz kurz vor Kriegsende am 12. April 1945 aus der Haft entlassen. Ich konnte dann mein Studium in Freiburg wieder aufnehmen.
Chimes of Freedom, die Glocken der Freiheit. Ein Song ursprünglich von Bob Dylan, hier aber interpretiert von den Byrds, einer in den 1960er Jahren berühmten britischen Rockband. PH 88,4 auf UniFM heute mit einer Sendung zum Thema Aufstehen für Menschlichkeit, Zivilcourage gegen Antisemitismus in der NS-Zeit und heute. Julia Wohlrapp, die wissenschaftliche Leiterin des künftigen Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg, moderierte am 27. Januar im Freiburger Theater die Gedenkveranstaltung der Stadt Freiburg und vieler Freiburger Gruppen, darunter unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, der SWR, mehrere jüdische Gemeinden und Organisationen, die Rosa Hilfe und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Auch am 27. Januar im Freiburger Theater anwesend war Christina Eckert, Historikerin an der Uni Freiburg, die sich in ihrer Forschungsarbeit mit dem Thema widerständiges Verhandeln in der NS-Zeit beschäftigt. Julia Wohlrapp, die durch die Veranstaltung führte, fragte Christina Eckert, inwieweit in Freiburg im Faschismus überhaupt Zivilcourage existierte.
Wenn wir an die Zeit des Nationalsozialismus in Freiburg denken, dann fällt es ehrlich gesagt ziemlich schwer, zuallererst an Zivilcourage zu denken. Immerhin wissen wir ja, dass die meisten Menschen das System gestützt oder sogar von ihm profitiert haben und auf diese Weise erst Deportationen, Vertreibungen, Ausschluss ermöglicht haben. Würden Sie sagen, dass es dennoch eine Art widerständige Haltung in Freiburg gegeben hat?
Ja, ich denke, man kann sagen, dass es eine widerständige Haltung gab. Man muss natürlich differenzieren auch, gab es einen organisierten Widerstand, gab es kleinere Gruppen, gab es Einzelne, die geholfen haben. Es gab teils einen organisierten Widerstand. Bekannt ist da sicherlich Gertrud Luckner, also auch so der als Leuchtturm des Widerstands ja auch gilt. Wir haben aber auch zum Beispiel den Freiburger Kreis, bei dem sich eben auch Einzelne getroffen haben, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, aber auch Leute aus der bekennenden Kirche und versucht haben, auch teils schon in die Nachkriegszeit hinein ein, sagen wir mal, gerechteres System aufzubauen. Aber wir haben eben auch viele kleine Leute, die geholfen haben. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Ja, diese Formen des Widerstands auch wahrgenommen werden, weil ich denke, das macht einfach auch Mut zu sehen, dass es, wie gesagt, Einzelne gab, die aufgestanden sind, die Zivilcourage gezeigt haben, auch unter sehr widrigen Umständen. Ich denke, man muss hier auch letztlich noch differenzieren, dass widerständige Haltung immer auch an die jeweilige Verfolgungspraxis gebunden war. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vernachlässigen kann. Das heißt, die Formen variierten auch. Also wenn man zum Beispiel denkt, März 1933, der Boykott jüdischer Geschäfte. Wie sah da die Form des Widerstands aus? Max Meyer, den viele ja auch hier in Freiburg kennen, den jüdischen Lederwarenhändler, er berichtet, dass es einige Sympathiekunden gab, die zu ihm gekommen sind und gezeigt haben, dass ja, man eben auch sozusagen durch kleine Zeichen, durch Gesten signalisieren kann, dass man Solidarität bekundet. Die Formen haben sich dann gewandelt, als zum Beispiel dann 1938 die Reichspogromnacht war oder auch 1940 die Deportation nach Gürs stattfanden. Dort waren dann ganz andere Formen wieder gefragt. Also da konnte dann zum Beispiel ein Päckchen nach Gürs lebensrettend sein oder es wurde Fluchthilfe organisiert. Also ich denke, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, auch zu schauen, in welchem Zeitraum Hilfe stattfand und welche Formen des Handlungsspielraums es jeweils auch gab.
Da hätte ich gleich noch eine ergänzende Frage dazu, denn in Ihrer Forschungsarbeit schreiben Sie unter anderem, dass man eigentlich an jeder Stelle im System helfen konnte. Also Hilfe wäre an jeder Stelle möglich gewesen. Mhm. Wie begründen Sie es dennoch, dass dann, auch wenn es in Freiburg Beispiele für zivilcouragiertes Handeln gegeben hat, doch relativ wenige tatsächlich geholfen haben?
Man konnte an jeder Stelle im System helfen, bedeutet, dass man unabhängig vom sozialen Stand, von der gesellschaftlichen Stellung eben helfen konnte. Also es war nicht gebunden an einen bestimmten Stand. Und ich glaube, das ist wichtig, weil Kurt Grossmann hat gesagt, dass diejenigen, die höher gestellt waren, dass die eher weniger geholfen haben, weil sie nicht so gern ihren Stand aufgeben wollten. Das war seine Beobachtung. Das mag auch prozentual stimmen, aber für Freiburg eben interessanterweise nicht. Also da haben wir eigentlich eher so einen Querschnitt der Gesellschaft von Menschen, die geholfen haben, angefangen von der Metzgereiangestellten, aber auch eben Juristen, ein Kriminalbeamter, ein Pater, Professoren. Also hier ist sozusagen dieses Spektrum eigentlich sehr groß gewesen. Und dennoch, und ich glaube, das ist wichtig, muss man auch sagen, dass es war eine Minderheit, also die geholfen haben. Und warum haben so wenige geholfen? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich auch ja, bezogen auf heute. Warum stehen so wenige auf? Also was sind eigentlich was ist ein Hemmschuh? Was sind Hinderungsgründe? Und ich denke, es sind mehrere Aspekte, die hier zu nennen sind. Das eine, glaube ich, ist die Angst. Die Angst, dass man seine eigene Familie, Freunde, aber auch sich selbst in Gefahr bringt. Das zweite, denke ich, ist aber auch, dass die Gefahr oft auch sehr abstrakt war. Der evangelische Theologe Niemöller hat einmal gesagt, als die Kommunisten verurteilt wurden, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Als die Juden verurteilt wurden, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Jude. Aber als ich abgeholt wurde, war niemand mehr da, der Protest zeigen konnte. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, dieses, solange es noch nicht wirklich greifbar ist, die Gefahr, dass dann auch erstmal noch eine Schwierigkeit besteht, sich zu engagieren, zu helfen. Und ich denke aber auch ein weiterer Punkt, der meines Erachtens wichtig ist, ist die Frage, wann steht man denn auf? Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen? Und dass diese Frage so relevant ist, glaube ich, wird auch daran deutlich, dass gerade bei dem Flugblatt der Weißen Rose am 27. Juni 1942, wann hilft denn jemand? Und wir dürfen nicht warten, bis der Erste hilft, sondern es muss rechtzeitig geholfen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass quasi den richtigen Moment auch dann zu ergreifen.
Den richtigen Moment ergreifen, aufstehen und sich laut zu äußern, ehe es zu spät ist. Eine Einschätzung, aber auch eine Mahnung der Historikerin Christina Eckert, die sich in ihrer Forschungsarbeit mit dem Thema widerständiges Handeln in der NS-Zeit beschäftigt. Bob Marley and the Wailers, Exodus. PH 88,4 auf Uni FM mit einer Sendung zum Thema Zivilcourage im Nationalsozialismus und heute. Eine Freiburgerin, die 2019 in Freiburg zivilcouragiert handelte, ist Beatrix Kirchhofer vom Freundeskreis Freiburg, Tel Aviv, Jaffo. Julia Wohlraab, wissenschaftliche Leiterin des künftigen Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg, fragte nach den Hintergründen.
Frau Kirchhofer, Sie haben am 13. Juli 2019 zivilcouragiertes Handeln unter Beweis gestellt. Es gab einen antisemitischen Vorfall, einen verbalen Angriff auf die Mitglieder der israelitischen Gemeinde vor der neuen Synagoge hier in Freiburg. Frau Kirchhofer, können Sie noch mal kurz schildern, was sich an diesem Tag zugetragen hat und wie Sie das Ganze aus Ihrer Perspektive erlebt haben?
Ja, es war wie gesagt ein Samstagmorgen. Ich wollte eigentlich nur zum Markt meine Wocheneinkäufe dort machen und war kurz vor Beginn vom Gottesdienst, bin ich mit meinem Fahrrad an der Synagoge vorbeigefahren. Und ich sah so aus dem Augenwinkel raus Frau Katz und noch jemand aus der jüdischen Gemeinde, die standen vor der Synagoge und haben die Gemeindemitglieder, die zum Gottesdienst kamen, in Empfang genommen. Und habe noch aus einem Augenwinkel irgendwie registriert, ein älterer Herr geht auch dahin. Habe mir aber nichts gedacht, dachte, okay, der gehört zur Gemeinde. Und plötzlich höre ich eine Schreierei, laute Stimmen. Das passte nicht zum Willkommensheißen vor einem Gottesdienst. Und habe dann einfach mein Fahrrad abgestellt schnell, bin hin und habe gefragt, ja, Frau Katz, brauchen Sie Hilfe? Und sie sagte nur einfach, ja, bitte holen Sie schnell die Polizei. Und ich habe dann die Polizei angerufen und ich sah auch diesen Herrn, der einfach Gewaltdrohungen, Morddrohungen aussprach. Also auch mir dann gegenüber. Und ich habe noch gehört wie zur Frau Katz, ich bringe euch um, ich reiß den Judenstern hier raus, ich will euch hier nicht, ich bringe euch alle um. Und als ich dann mit der Polizei gesprochen habe, ich habe dann nur gesagt, hier war ein Angriff, ein Übergriff auf die Vorsitzende. Und Frau Katz sagte mir nur im Hintergrund, ja, das war ein antisemitischer Hintergrund oder ein antisemitischer Übergriff. Ich habe später dann erst in dem Überwachungsvideo wirklich die ganze Wortwahl mitbekommen. Und das war wirklich absolut schockierend. Hier ist kein Judenland, kein Wunder, dass Hitler euch vergast hat. Das war noch fast das Harmloseste. Also ich war echt sprachlos. Gut, die Polizei kam dann, die hatten mich auch gebeten, dann noch zu bleiben, haben mich interviewt, aber der Mann ist dann Richtung Markt weg. Ich habe dann später erst erfahren, er wurde gefasst, der sitzt wohl in der Psychiatrie und demnächst soll er auch verurteilt werden, vermutlich Richtung schuldunfähig, weil er eben eine psychiatrische Vorerkrankung hat.
Das ist Wahnsinn, was Sie erlebt haben, dass sich das auch hier in Freiburg eben zugetragen hat. Wie ist es Ihnen unmittelbar danach gegangen? Also im ersten Moment ist man vielleicht in so einer Art Schockstarre und funktioniert dann vielleicht auch einfach nach Schema F. Und wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, wenn man das alles nochmal Revue passieren ließ, was ist dann bei Ihnen da so im Kopf abgelaufen? Was haben Sie sich da gedacht dabei?
Also im Moment, unmittelbar nach dem Geschehen, wirklich ja aufgewühlt, schockiert. Man hört natürlich immer davon, man hört mal antisemitische Floskeln, wo ich auch schon nicht still bin, muss ich sagen. Aber diese persönliche Attacke einmal zu erleben, das fand ich so schockierend und ich war einfach sehr aufgewühlt. Ich habe dann auf dem Markt selbst auch eine Bekannte getroffen, der habe ich das dann erstmal erzählt. Und ich war dann auch mittags zum Spätdienst in der Klinik und musste das erstmal erzählen, weil ich wirklich aufgewühlt war. Und dann später beim Nachdenken, ja, ich habe ja dann das Überwachungsvideo gesehen und war wirklich sprachlos. Wie kann man diese Worte in dem Zusammenhang verwenden? Das war mir, ja, heute noch bin ich sprachlos dagegenüber. Ich finde es so schockierend. Ich finde es auch schockierend, ja, dass ich praktisch wie so hochgelobt wurde, weil ich was gemacht habe, als ob das nicht selbstverständlich war. Da kommt so viel zusammen.
Beatrix Kirchhofer vom Freundeskreis Freiburg-Tel Aviv-Jaffo. Nein, couragiert einzugreifen, wenn in der Öffentlichkeit rassistische oder antisemitische Äußerungen fallen, Angriffe, verbal oder tätlich, das ist leider nicht alltäglich und selbstverständlich. Und sollte es doch sein, damit alle in unserer Gesellschaft angstfrei und nicht diskriminiert leben können. Nach Beautiful Thoughts mit Rotterdam berichtet Naomi Bennett vom Bund jüdischer Studierender Baden von ihren Alltagserfahrungen. Naomi Bennett vom Bund jüdischer Studierender Baden nahm auch an der Freiburger Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz am 27. Januar teil. Sie findet, dass Antisemitismus benannt werden muss. Julia Wohlraab, wissenschaftliche Leiterin des künftigen Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg, fragt nach.
Frau Bennett, Sie als Vorstandsmitglied der Bund jüdischer Studierender in Baden, wir hatten ein telefonisches Vorgespräch und da haben Sie mir ganz explizit gesagt, Antisemitismus muss benannt werden und zwar in all seinen Facetten, um auch den Menschen verständlich zu machen, welche Dimensionen er hat und was er vor allen Dingen auch mit den Betroffenen macht. Wie nehmen Sie die Entwicklungen der vergangenen Monate in Baden wahr?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil es so viele verschiedene Formen gibt und es gibt so viele jüdische Studierende in Baden, die alle ihr Judentum anders ausleben. Und man sieht ja das Judentum den Menschen nicht erstmal an. Deshalb ist es nicht was Allgegenwärtiges. Es ist nicht jeden Tag, dass man jeden Tag mit Antisemitismus sich auseinandersetzen muss. Weil wenn ich durch die Straßen laufe, sieht mir keiner an, dass ich jüdisch bin. Und deshalb kommt dann so eine ganz komische Dynamik zustande, wo man einerseits das Alltägliche nicht so wahrnimmt, dass es Antisemitismus gibt, weil man jeden Tag durch die Straßen läuft und nicht irgendwelche Vorfälle mitbekommt. Gleichzeitig, wenn dann jemand erfährt, dass man jüdisch ist, gibt es ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, aber natürlich dann auch die eine negative, wo dann auch vielleicht einem nicht geholfen wird von außen. Und das gibt dann das Gefühl, einem das Gefühl, dass man alleine steht in der Welt und dass eben keiner mit aufsteht und mit irgendwas sagt. Und da beobachte ich vor allem im Bund jüdischer Studierenden Badens, im BJSB, sehr stark, dass Studierende nicht mehr so offen sagen, dass sie jüdisch sind, dass sie das nicht offen zugeben wollen oder ja, suggeriert bekommen, dass man es nicht sagen soll, weil man sich so ein bisschen alleine fühlt. Deshalb, wie viele antisemitische Vorfälle gibt es tatsächlich, ist so ein bisschen schwer zu benennen, weil viele es einfach auch nicht sagen. Viele sind auch befreundet mit Juden und wissen es gar nicht, weil es nie gesagt wird aus so einer Angst oder ja, was so mitschwingt. Und gleichzeitig, zum Beispiel haben wir in Heidelberg, ich studiere in Heidelberg mit der Burschenschaft, da war ja ein riesen antisemitischer Vorfall. Und wenn man diese Sachen hört, dann wird der Alltag, der so normal läuft und so, wo man das Gefühl hat, ja, ich bin Jüdin in Deutschland, ich bin deutsche Jüdin, ich gehöre hierhin, wird man wieder ein bisschen so rausgerissen. Und das ist dann auch erschreckend.
Was würden Sie sich denn von der Gesellschaft, von Ihren Mitmenschen, von Ihrem Freundeskreis, der ja auch nicht jüdisch ist, was wünschen Sie sich von ihnen?
Ich glaube, das ist wieder so eine strukturelle Frage. Was wünsche ich mir auf welcher Ebene? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieses Aufstehen, dieses sich bekennen zu, das ist nicht in Ordnung. Oft werden auch so Floskeln gegeben, wo man sich beschimpft, du Jude oder so, dass man als Außensteher, obwohl man das nicht gesagt hat, sagt so, das war nicht cool. Also, dass man da wirklich sich bekennt und sagt, das ist nicht in Ordnung. Gleichzeitig komme ich auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil ich auch das Judentum auslebe. Das heißt, ich halte zum Beispiel Schabbat. Das heißt, ich mache an Schabbat nicht das Licht an oder ich schreibe nicht, weil es ein Ruhetag ist. Und oft, zumindest in meinem unmittelbaren Freundeskreis oder wenn ich das erst Leuten sage, die mich nicht so gut kennen, wirkt das ein bisschen befremdlich, wenn ich sage, Samstag kann ich mit euch nicht feiern gehen. Und dieses Befremdliche, das, was man nicht kennt, genau, dass man dafür eine Offenheit entwickelt, dass man ja das Fremde, was einem komisch vorkommt, nicht sofort abschließt und sagt, okay, das ist jetzt, das verstehe ich nicht, das nehme ich nicht an, sondern dass man offen der Gesellschaft zusteht, offen Leuten, die ein bisschen anders sind als man selbst und ja, laut wird, wenn irgendwas falsch läuft. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Begegnung alles ist. Ich merke, jedes Mal, wenn ich jemanden Neuen treffe und sage, ich bin Jüdin, kommt dann so ein Wow, du bist der erste die erste Jüdin, die ich jemals kennengelernt habe. Obwohl das wahrscheinlich nicht, also wie gesagt, man weiß nie genau. Weil auch so ein veraltetes Bild vom Juden in den Köpfen schwebt, vor allem ja auch geschichtlich bedingt natürlich. Aber wenn Sie dann jemanden kennenlernen, der nicht ein alter Mann ist mit Schläfenlocken und mit einer Kippa und mit einer Brille und mit einem krummen Rücken, dann ist das erstmal total erstaunlich. Deshalb finde ich persönlich diese Begegnung unheimlich wichtig. Ich finde, man merkt es in den Augen der Menschen, dass es da irgendeine Änderung gibt. Und ja, also genau, die Rahmenbedingungen müssen halt geschaffen werden, aber ich finde, Begegnungen ist das A und O.
Begegnung mit dem, was wir als anders empfinden, ist das A und O. So Naomi Bennett vom Bund jüdischer Studierender Baden. Wir sind fast am Ende dieser Sendung zum Schwerpunkt Zivilcourage und widerständiges Handeln in der NS-Zeit und heute auf PH 88,4 UniFM. Im digitalen Studio war Traudel Günnel. Wir verabschieden uns mit Nowhere Man von den Beatles von ihrem Album Rubber Soul aus dem Jahr 1965.